Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Einer der weltweit wichtigsten Literaturpreise, der Booker Prize, wurde gestern in London verliehen. In München plädierte der israelische Schriftsteller David Grossmann vehement für den Frieden und in New York begeisterte Robert Downey Jr. nicht als Iron Man, sondern als Nobelpreisverdächtiger Schriftsteller. Das sind drei Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir gehen aber zuerst nach Berlin. Mit Höhen und Tiefen kennt die Stadt sich ja aus, auch was die Kultur angeht. Während im späten Kaiserreich bis in die Weimarer Republik Theater, Literatur, Kunst und Kino hier aufblühten, wurde die Kultur im Nationalsozialismus entweder verfolgt oder instrumentalisiert und im Kalten Krieg nicht selten zum Schauplatz der politisch-ideologischen Systemkämpfe. Nach der Wiedervereinigung waren die Lebensbedingungen für Kreative und Denker dann so sensationell günstig, dass sich eine globale Kunst- und Kulturszene in der Stadt an der Spree ansiedelte. Und neben den vielen Bühnen, Museen oder Konzerthäusern ist auch diese Szene für den Ruf Berlins als Kulturstadt verantwortlich. Dieser Ruf ist ein Aushängeschild, mit dem sich die Politik gerne schmückt. Die muss nun aber laut Kultursenator Joe Cialo strengstens auf die Ausgaben für das kommende Jahr schauen, auch für die Kultur. Mehr als 140 Millionen Euro könnten wegfallen. Die Bestürzung war groß, als das bekannt wurde, weswegen schon im Oktober großflächig protestiert wurde und auch heute wieder. Unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht war dabei.
Egal wo du herkommst, was du gelernt hast, Kultur ist das Liebste unserer Gesellschaft. Egal,
etwa 1000 Demonstranten singen am Brandenburger Tor das hohe Lied der Kultur, weil sie einen Kahlschlag bei Opernhäusern, Theatern, Bibliotheken, Clubs und freier Szene befürchten. Berlin ist Kultur, heißt es auf Plakaten der Philharmonie und der Opern. Heinrich Horwitz, vorgestellt als Schauspielerin, wirbt für die Kultur als Essenz Berlins.
Berlin lebt von der kulturellen Vielfalt. Sie sichert gesellschaftlichen Zusammenhalt und Lebensqualität. Sie schafft internationale Strahlkraft. Berlin lebt von der Kultur. Sie ist der entscheidende Standortfaktor. Sie ist unsere Schwerindustrie.
Das Land Berlin hat in den vergangenen Jahren großzügig Geld ausgegeben, insbesondere in den Zeiten der rot-grün-roten Regierung. Und nun klafft ein Loch von 3 Milliarden Euro im Haushalt für das kommende Jahr. Kultursenator Joe Cialo sprach schon vor Monaten davon, er müsse deshalb beim Kulturetat 10% einsparen, ähnlich wie die anderen Senatsverwaltungen. Jetzt betritt Cialo unter verhaltenen Protestrufen die Bühne der Kulturdemonstranten am Brandenburger Tor.
Der Haushalt für 25 und 26 muss konsolidiert werden, weil der Staat mehr ausgegeben hatte, als er zur Verfügung hatte. Das wirkt sich leider auf alle Senatsverwaltungen aus.
Noch im vergangenen Jahr, sagt Cialo, habe er der Kultur einen Rekordhaushalt verschafft. Nun aber müsse er 110 bis 120 Millionen Euro weniger ausgeben.
Trotzdem kämpfen wir dafür, dass die Belastungen für die Kultur, die auf uns zukommen werden, für alle stemmbar sind. Und da ist meine Senatsverwaltung von morgens bis abends dran, sich mit allen Kulturinstitutionen so auseinanderzusetzen, dass die Belastungen gerecht verteilt werden.
Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse, ruft dem CDU-Senator zu, er solle die Lichter nicht ausgehen lassen. Und Wiebke Behrens vom Vorstand der Berliner Kulturkonferenz, einer Dachorganisation der Berliner Kulturverbände, warnt schon vor geringsten Kürzungen.
Es ist nicht zu schaffen, dass auch nur die kleinste Kürzung nicht eine wahnsinnige Hebelwirkung in die falsche Richtung hat, nämlich dass hier das Licht ausgeht und dass wir keine Kultur mehr in Berlin haben.
Cialo wendet ein, selbst im Sozialressort müsse gespart werden. Aber Behrens hat kein Erbarmen mit dem Kultursenator.
Was ist der Plan? Wie überzeugst du, dass Kultur wirklich nicht der Punkt ist, an dem gekürzt werden kann? Das geht nicht. Dafür steht hier viel zu viel auf dem Spiel. Dafür ist die Hauptstadt das Aushängeschild. Die Kultur ist Berlin, Berlin ist die Kultur. Was willst du tun?
Auch wenn es bis zum Jahr 2025 nur noch 7 Wochen sind, wird im Abgeordnetenhaus von Berlin und im Senat immer noch verhandelt, wo genau gekürzt werden soll. Keiner der Kulturverantwortlichen weiß, wen die Einsparungen wie stark treffen werden. Auch nicht Tobias Veit, der Geschäftsführer der Berliner Schaubühne.
Es ist immer eine nebulöse Zahl von 10% im Raum, die nirgends konkretisiert wird. Und was nötig wäre, wären Gespräche darüber, was einzelne Häuser tatsächlich leisten können. Vielleicht gibt es da einiges, was zu leisten wäre. Vielleicht gibt es Einmaleffekte, die zu erzielen wären, strukturell.
Anders Ulla Weber von der Musikschule in Berlin-Schöneberg. Sie rechnet 10% für ihren Bereich um.
Das würde bedeuten, dass ungefähr 20.000 Menschen in Berlin keinen Unterrichtsplatz mehr haben in der Musikschule und dass ungefähr 700 Kollegen auf der Straße landen.
Trotzdem versucht Kultursenator Cialo, sich als Freund der Demonstranten zu zeigen, nicht als ihr Gegner.
Gemeinsam werden wir es schaffen, dass die Kürzungen dahingehend korrigiert werden, dass wir für die Berlin eine Zukunftsperspektive schaffen. Dankeschön, liebe Freunde.
Für alle, die wollen, dass was los ist. Für alle, die wollen, dass das so bleibt.
Über die Protestaktion heute in Berlin gegen die Kürzung im Kulturetat berichtete Sebastian Engelbrecht. Abstand zu gewinnen, das ist ein kluger Trick für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn sie sich einem Thema nähern wollen. Anna Segers zum Beispiel schrieb ihren Fluchtroman Transit aus der Sicht eines männlichen Erzählers. Die britische Schriftstellerin Samantha Harvey nimmt den Abstand wörtlich und schickt die Protagonisten ihres Romans Orbital ins All, wo sie über den Zustand der Erde nachdenken. Ein Buch, das wir genau jetzt brauchen, sagte die Autorin Sarah Collins, die zur Jury des diesjährigen Booker Prizes gehört. Gestern Abend wurde Samantha Harvey für Orbital mit diesem wichtigsten britischen Literaturpreis ausgezeichnet. Franziska Hoppen berichtet aus London über die Preisverleihung.
I am profoundly honored to announce that the winner of the Booker Prize 2024 is Samantha Harvey for Orbital.
Vor lauter Überraschung bleibt die Autorin Samantha Harvey wie versteinert sitzen, vergräbt das Gesicht in ihren Händen. Freunde ziehen sie zur Bühne, dann wird es still im Saal.
I was not expecting that.
Das habe sie nicht erwartet, sagt die 49-jährige Britin mit zittriger Stimme. Orbital ist Harveys fünfter Roman, mit dem sie nun Großbritanniens wichtigsten Literaturpreis abgeräumt hat. Schon in der Vergangenheit entführte Harvey ihre Leser in wilde Welten, begleitete einen an Alzheimer erkrankten Mann oder Bewohner eines abgelegenen Dorfes im 15. Jahrhundert im britischen Somerset. Nun spielt ihre Geschichte im Weltraum, erzählt aus der Perspektive von Astronauten. Die Erde aus dem Weltall zu betrachten, das ist, als würde ein Kind in den Spiegel schauen und sich selbst erkennen. Was wir der Erde und dem Leben auf der Erde antun, das tun wir uns selbst an. Sagt Harvey in ihrer Dankesrede. In ihrem Roman kreist eine Crew der internationalen Raumstation ISS um die Erde. Die Astronauten gehen alltäglichen Aufgaben nach, betrachten ihren Planeten und denken über das Menschsein nach. In 24 Stunden umkreist die ISS 16 Mal die Erde. Alle 90 Minuten geht die Sonne auf, so verliert Zeit an Bedeutung. Oben wird unten und umgekehrt, der Körper gehorcht nicht mehr den gewohnten Regeln. Die Erde wird ein kleines glänzendes Etwas.
I would say it's more about Earth than it is about space.
Auch wenn die Geschichte im All spiele, erklärt Harvey in einem BBC-Interview, gehe es eigentlich um die Erde. Streckenweise liest sich das Werk wie eine Liebeserklärung an diese, wenn Afrika vor Licht strotzt, das man fast hören könne, wenn Albanien und Montenegro samtig weich seien mit Bergen oder die Erde von weitem scheine wie der Himmel selbst. Einstimmig habe die Jury die Schönheit und Ambition von Orbital erkannt, heißt es. Edmund de Waal, Vorstand der Jury, lobte die intensive Aufmerksamkeit, die die Autorin dem kostbaren und prekären Leben auf der Erde geschenkt habe.
An intensity of attention to lives, precious, precarious lives, and to the precious and precarious world we share.
So de Waal, dies sei ein Buch über eine verwundete Welt. Die Chefin der Booker Prize Foundation, Gabby Wood, nannte es hoffnungsvoll, aktuell und zeitlos. Ein Buch, das den Preis in einem Jahr der geopolitischen Krisen gewinne, das vermutlich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung sein werde. Und so ist es kein Wunder, dass Harvey ihren Preis all jenen widmete, die den Planet Erde schützen wollen. Dieser Preis ist für alle, die sich für die Erde aussprechen, für die Würde anderer Menschen, das Leben auf Erden und für den Frieden. Frieden. Dieser Preis ist für euch.
And call for and work for peace. This is for you. Thank you.
Zum ersten Mal waren für den Booker Prize 5 Frauen nominiert, nur ein Mann. Zum ersten Mal seit 2019 hat nun wieder eine Frau gewonnen. Das 136 Seiten lange Werk war zwar das schlankeste, bei den Lesern jedoch das beliebteste. Es verkaufte sich in den vergangenen Wochen besser als alle anderen nominierten Bücher.
Der Booker Prize 2024 ging gestern Abend an die Schriftstellerin Samantha Harvey für ihren Roman Orbital. Franziska Hoppen berichtete aus London. Er hat den International Booker Prize bekommen, 2017 war das, der israelische Schriftsteller David Grossmann, geboren in Jerusalem, der sich seit vielen Jahren für die Aussöhnung von Israelis und Palästinensern einsetzt und für Frieden in der Region. Auch nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober ist für ihn Frieden die einzige Option, so heißt auch sein aktuelles, im Januar erschienenes Buch. Für sein Bemühen um Verständigung wird er dieses Jahr unter anderem im Dezember mit dem Heinrich-Heine-Preis geehrt. Gestern Abend war David Grossmann zu Gast im Münchner NS-Dokumentationszentrum. Literaturkritikerin Cornelia Zetsche hat zugehört.
Everything is shaken under our teeth.
Alles sei bis ins Mark erschüttert. Der Wunsch nach Israel als Heimstatt für alle Juden der Welt sei in weite Ferne gerückt. Erschüttert das Bedürfnis, endlich ein normales Land wie andere zu sein, dessen Existenz nicht vom nächsten US-Präsidenten abhänge. Allein gestern gingen 200 Raketen auf Israel nieder. Die Wirtschaft, das Bildungswesen, alles liege da nieder. Junge, talentierte Leute suchten anderswo eine bessere Zukunft, sagte David Grossmann und benannte, typisch für ihn, sogleich die andere Seite, die arabischen Israelis, die sich bislang klug und loyal verhielten.
The Jewish majority, we have deep responsibility towards our non-Jewish minority. Are we fit for such a responsibility? You know the answer yourself. No, we are not. But it should be set as an ideal.
Sich als Mehrheit für nicht-jüdische Minderheiten verantwortlich zu fühlen, müsse Israel erst lernen. Das sei ein Ideal, aber es mache Juden zu besseren Menschen, sagte Grossmann. Er weiß, wovon er spricht. Vor 40 Jahren schon schrieb er im Roman »Das Lächeln des Lammes« und im Reportageband »Der gelbe Wind über Palästinenser«. Sein Besuch damals in einem palästinensischen Flüchtlingslager war prägend. Als Israeli, ohne Uniform, ohne Gewehr, erntete er ungläubiges Staunen, Neugier und Hass. Aber Schreiben ist für ihn eine Methode, auch den Feind als Menschen in all seinen Facetten zu sehen. Literatur, Kunst mache es möglich, der andere zu werden, den Konflikt aus anderer Perspektive zu sehen.
It's frightening to be in the place of the other and to regard not only the text of the conflict from another point of view.
Mutig müsse man schon sein, um den Standpunkt des anderen einzunehmen, ungeschützt wie ein Affe im freien Sprung von einem Baum zum anderen, sagte Grossmann.
If you have to jump from, I make a memory from my time as a monkey.
Zu verstehen, wie der andere denkt und fühlt, sei ein wichtiger Anstoß auf dem Weg zum Frieden, resümierte er. Aber Frieden sei jetzt entfernter denn je. Israelis wüssten, wie ein Krieg zu beginnen sei, nicht wie er zu beenden sei. Sie könnten kämpfen, aber nicht Frieden schließen. Es bräuchte Hilfe von außen, auch jetzt, von kritischen Freunden, auch von Deutschland.
We need the help and the pressure of our friends. We are trapped in a situation. We know how to start a war.
Wir sitzen in der Falle, sind programmiert auf Krieg, konstatierte Grossmann.
We are programmed by war. And because of that, we are stuck whenever we get closer to an option of peace.
Klein, zart, rotblond ist er, noch fragiler als sonst, mitgenommen von den Geschehnissen und selbst ein denkendes Herz wie Etty Hillesum, die holländische Intellektuelle, die in Auschwitz ermordet wurde. In seinen 75 Jahren lebte Grossmann keinen Tag in Frieden. Aber Frieden ist die einzige Option, das ist sein Credo seit fast 50 Jahren. So heißt seine jüngste Sammlung bemerkenswerter Reden und Aufsätze zur Lage, darunter seine Trauerrede für die Opfer des 7. Oktober. Die Option zum Frieden habe es immer gegeben, erinnert er sich. Schon nach dem Sechstagekrieg 1967 hätten der allseits geschätzte Philosoph Jeschau Leibowitz und der Schriftsteller Amos Oz die Rückgabe der besetzten Gebiete verlangt. Schluss mit der Besatzung, Land gegen Frieden, wie heute. im Krieg, mit dem schweren Gepäck von zwei traumatisierten Völkern, Juden und Palästinensern. Literatur und Kunst könnten die Erstarrung aufbrechen. Die eigene Lähmung nach dem Tod seines Sohnes, der als Soldat 2006 im Libanon fiel, und nach dem 7. Oktober letzten Jahres löste er mit Schreiben. Ein mühsamer Prozess, aber auch ein Glück, Nuancen zu formulieren in all dem Schwarz-Weiß-Denken, etwas zu erschaffen in all der Zerstörung. Schreiben auf Hebräisch ist das einzige intakte Zuhause für David Grossmann.
It was the only place that I felt at home, writing in Hebrew. Because the Hebrew is one of the rare things that has not been shaken or polluted in an irreversible way.
Der israelische Schriftsteller David Grossmann war gestern zu Gast im NS-Dokumentationszentrum in München. Cornelia Zetsche berichtete. Die Spezialität des amerikanischen Dramatikers und Schriftstellers Ayat Akhtar ist die Untersuchung der amerikanischen Gesellschaft auf ihre vom Aufstiegsversprechen enttäuschte Wirklichkeit. Oft sind seine Figuren in der Finanzindustrie tätig und immer sind sie und ihr Umfeld irgendwie beschädigt. Das neueste Stück Akhtars beschäftigt sich allerdings mit einem erfolgreichen Schriftsteller. Aber auch der denkt groß, will den Nobelpreis und überhaupt ist die Literaturwelt nicht annähernd so kultiviert, wie sich das Außenstehende vielleicht vorstellen. Gespielt wird dieser Schriftsteller von Robert Downey Jr., der zuletzt vor allem als Iron Man in diversen Marvel-Filmen auftauchte. Eine gute Wahl, findet unser New Yorker Theaterkritiker Andreas Roberts.
Auf einem großen Smartphone, das aufrecht in der Mitte der Bühne zu schweben scheint, liest man folgende Befehle. Beginn neues Projekt. Lade King Lear, erster Akt, vierte Szene, König Ödipus von Sophokles, psychiatrische Abhandlungen zum Borderline-Syndrom, ausgesuchte Auszüge aus Hedda Gabler und Kafkas Brief an den Vater hoch und überarbeite diese Texte im Stile von Jacob McNeil. Dann öffnet sich die Bühne und auf einer die ganze Bühnenbreite einnehmenden Leinwand sehen wir, wie Bücher und Textseiten rasend schnell markiert und gespeichert werden und ein Computerprogramm Verbindungen zwischen Wörtern und Ausdrücken herstellt und damit einen neuen Text baut. Oder ist es das Stück, das man gerade sieht? In Ayat Akhtars McNeil weiß man nie so genau, ob das, was im Computer passiert, Teil der Geschichte ist oder die Geschichte selbst. Inzwischen ist aus dem Bühnengraben ein medizinisches Untersuchungszimmer hochgefahren, in dem Robert Downey Jr. alias McNeil von einer Ärztin untersucht wird. McNeil ist ein erfolgreicher Schriftsteller, der unter drei Dingen leidet: Alkoholismus, Leberzirrhose im Endstadium und dass er bisher den Nobelpreis für Literatur nicht verliehen bekommen hat. Mal abgesehen von einem ausgeprägten Narzissmus, gepaart mit Selbstmitleid und Eitelkeit, sowie einer guten Portion Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Kurz, ein wirklich widerlicher Mensch. Dass man trotzdem über ihn und vor allem mit ihm lacht, liegt an Robert Downey Jr., der durch seine vielen Iron-Man-Filme genug Übung darin hat, aus einem fiesen, aber brillanten Typen eine liebenswerte Figur zu machen. Und Ayat Akhtars Dialoge scheinen wie auf ihn zugeschnitten zu sein. Er redet pausenlos, als wäre er allein im Raum, und alle anderen, die Ärztin, seine Agentin, zwei Journalistinnen der New York Times und sein Sohn, sind allenfalls Stichwortgeber seines genialen Innenlebens. Herrlich, wenn er plötzlich sein Chatbox-Programm beschimpft, weil es nicht vorhersehen kann, ob er den diesjährigen Nobelpreis gewinnt. Im Stück gewinnt er ihn und in seiner Preisrede spricht er über Bestseller, die von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden und von der erschreckenden Genauigkeit, mit der diese Programme bereits heute in der Lage sind, unser Leben zu definieren und somit auch uns. Allein der Tod, postuliert McNeil, sei jenseits ihrer Auffassungsgabe. Die Bühne erinnert in ihrer schicken Lehre an einen Apple Store. Alle Oberflächen scheinen aus einem sanft leuchtenden, hellgrünen Material wie dem einer iPhone-Hülle zu bestehen. Möbel erscheinen und verschwinden und die Projektionen der visualisierten Computervorgänge könnten direkt aus einer Museumsausstellung über digitale Kunst stammen. Doch trotz dieser tollen Ästhetik, der guten Regie von Bartlett Sher und einem herausragenden Robert Downey Jr. fehlt dem Stück eine klare Richtung. Als wäre der Autor vom Thema so begeistert gewesen, dass er darüber die Dramaturgie, die hinter einer guten Geschichte steckt, vergessen hat. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Literatur und künstliche Intelligenz fehlt ebenso wie das familiäre Drama, das nur für einen Moment aufblitzt. wenn sein entfremdeter Sohn McNeil vorwirft, das Manuskript seiner toten Mutter im neuen Roman benutzt zu haben. Auch eine andere Spur endet abrupt. McNeil weigert sich bei seiner Agentin, eine Vertragsklausel zu unterschreiben, die sich direkt auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz bezieht. Doch wer würde bei einem frisch gebackenen Nobelpreisgewinner auf so etwas schon bestehen? Am Ende stürzt sich McNeil aus einem Fenster und steht plötzlich verwirrt und achselzuckend im Publikum. Ist das nun McNeil, der Schauspieler Robert Downey Jr. oder eine Erfindung der künstlichen Intelligenz? In einem Interview spricht Ayad Akter von seinem Stück als eine Meditation über das Thema künstliche Intelligenz. Es bleibt die interessante Frage, ob das Stück von ihm selbst oder nur in seinem Stile geschrieben wurde. Eine Verunsicherung, die Ayad Akter durchaus gewollt haben mag.
McNeil heißt das neue Stück von Ayad Akter, zu sehen gerade in New York, nächstes Jahr in einer Übersetzung von Daniel Kehlmann am Wiener Burgtheater. Über eine Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird schon länger gesprochen. Heute hat das Bundeskabinett ein neues Gesetz verabschiedet, das diese Reform ermöglichen soll. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, modern, schlank, agil. So soll die Stiftung künftig sein, sagte heute Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und das neue Gesetz schafft die Voraussetzung, die Leitung der Stiftung auf einen mehrköpfigen Vorstand zu verteilen, den Stiftungsrat zu verkleinern und es den einzelnen Einrichtungen zu ermöglichen, eigenständig ihre Finanzmittel zu verwalten. Jetzt muss noch der Bundestag über das Gesetz abstimmen. Und agil scheint das Motto des Tages fürs Kulturmanagement zu sein, denn auch Bayerns Museen sollen agiler werden. Kunstminister Markus Blume hat dafür heute einen Change Manager installiert, Anton Biebel, bisher Kulturreferent der Landeshauptstadt München. Biebel soll die bayerischen Museen in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer und im Einsatz ihrer Mittel effizienter machen, auch durch stärkere Kooperation miteinander.
Wir wollen diese Einrichtungen aus der Welt einer Behörde in eine neue Zeit bringen, wo Dinge wie Agilität, Flexibilität, Service, Besucherorientierung oben über der Tür stehen und nicht die Frage, ob ich jedem Paragraphen und jeder Verordnung genau gefolgt bin.
So Bayerns Kunstminister Markus Blume. In Berlin wiederum wird am kommenden Donnerstag Kultursenator Joe Giallo mitteilen, wer nach Schermin Langhoff die nächste Intendantin des Gorki-Theaters wird. Die Berliner Zeitung verrät aber bereits, dass es die Kuratorin Charla Ilk werden soll. Ilk hatte zuletzt bei der Kunstbiennale in Venedig den deutschen Pavillon kuratiert. Sie steht wie Langhoff für ein postmigrantisches Programm. Kein Neuanfang also am Gorki, eher eine Fortsetzung mit vielleicht harmonischerer Führung. Snap Crackle, das war der schön lautmalerische Spitzname des US-amerikanischen Jazzmusikers Roy Haynes. Haynes brach Rhythmen auf, löste die Beats aus dem Korsett der Takte. Er habe gar nicht anders gekonnt, sagte er einmal dazu.
I could never play things even. I was mostly this, ding, ding, da, ding, ding, da, ding. I wish I could do it. I wish I could play like da, 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 da. I could never do that. So mine is always broken up or going in different directions, which has become part of me.
Ja, und das sei eben Teil seines Stils geworden, sagt Roy Haynes, genauso wie seine Auftritte in maßgeschneidertem Anzug und Krawatte, die auch beim Solo, wie die Süddeutsche Zeitung heute schreibt, stets fein geknotet blieb. Haynes arbeitete mit Jazzlegenden wie Pat Metheny und Ella Fitzgerald. Er war an über 600 Alben beteiligt. Jetzt ist der Dandy des Jazz im Alter von 99 Jahren gestorben. Und Urheberrechtsklagen können sich lohnen. Eine Summe von 5 Millionen Euro plus Zinsen soll Autor Thomas Brussig jetzt bekommen, als Nachvergütung für sein Libretto zum Udo Lindenberg-Musical Hinterm Horizont. Ursprünglich hatte er dafür 100.000 Euro erhalten. Das Gericht fand jetzt, diese Summe steht in einem Missverhältnis zum Gewinn, den das Musical einspielte. Außerdem erkannte das Gericht Brussigs alleinige Autorschaft für das Musical an. Die hatte die gegnerische Seite nämlich immer wieder heruntergespielt und ihn als Auftragsschreiber bezeichnet. Es ging also nicht nur ums Geld, sondern auch um die Autorenehre. Der Veranstalter will jetzt allerdings in Berufung gehen. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten gleich mehr zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers und zu den Reaktionen. Ich bin Anja Reinhardt und sage danke fürs Zuhören.